Es ist 16 Uhr und der 28.04. Willkommen hier beim Politopia Magazin, jede Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X zu hören. Ja, und wir haben natürlich wieder eine geballte Sendung voller Informationen und haben natürlich auch hier wieder einen Studiogast, der nicht live hier im Studio sein kann, wegen der Corona-Pandemie. Ich glaube, ich habe davon gehört. Genau, er wird telefonisch oder sie wird telefonisch dann dazugeschaltet. Ja, und heute werden wir hier zwei Themen behandeln, und zwar im zweiten Teil von unserem von unserer Sendung hier wird es ja um feministische Pornos gehen. Beziehungsweise in dem Fall Paulita Pappel, die wird erzählen über ihre Produktion von feministischen, ethischen Pornos. Und da hat der Vincent nämlich einen Beitrag dazu geleistet. Das werden wir dann gegen der zweiten Hälfte ungefähr hören, gegen 16.35 Uhr in etwa. Aber wir wollen aber anfangen, und zwar mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. BAFA nennt sich das. Und dieses Bundesamt ist nämlich dafür zuständig oder genehmigt Güter, unter anderem aber auch Waffenexporte. Und vielleicht nochmal hier als Information, diese Waffenexporte oder diese Anträge, die da an das Bundesamt gestellt werden, werden zu fast 100% freigegeben. Also das heißt, alle Waffenexporte finden da statt und werden dann auch dementsprechend weitergegeben. Und ein interessanter Hinweis, was jetzt letztens das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI herausgegeben hat, dass 2020 erneut die Militärausgaben weltweit gestiegen sind und sind jetzt bei circa 2 Billionen US-Dollar, die da jährlich die letztes Jahr 2020 rausgeschleudert wurden. Unter anderem spielte auch Deutschland eine Rolle, die in etwa 52 Milliarden US-Dollar ausgeben pro Jahr oder letztes Jahr ausgegeben haben. Und das ist ein Zuwachs von ca. 5%. Also im Vorjahr war das etwas niedriger. Genau, und jetzt habe ich hier Juli von Rise Up for Solidarity. Denn es gab nämlich letztes Jahr eine Aktion vor der BAFA. Die BAFA befindet sich, also Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, befindet sich nämlich in Eschborn, und am 4.2.2020 haben ca. 100 Menschen dort die BAFA besetzt, blockiert, sind dort in das Foyer reingegangen, und auch im Vorfeld, also auch vor der BAFA, haben sie dort ja eine Kundgebung gehalten. Und genau, und dazu habe ich mir nämlich Juli eingeladen, die nämlich auch in dieser Solidaritätsgruppe ist. Sag doch mal kurz Hallo.
Ich bin Juli hier.
Super, dass das geklappt hat. Genau. Und im Zuge dessen wurden einige Leute auch schon vor Ort verhaftet, teilweise auch wohl während dem letzten Jahr auch festgestellt, beziehungsweise auch von der Polizei da Personalien aufgenommen, um dann auch Leute jetzt vor Gericht festzusetzen und anzuzeigen und anzuklagen. Es sind ca. 30 Leute, und heute gab es auch in der Tat den ersten Gerichtstermin. Da kommen wir dann später noch dazu. Vielleicht aber erstmal nochmal die Frage, erstmal zu dir, vielleicht stellst du dich selber erst nochmal kurz vor, und vielleicht auch dann die anschließende Frage, warum die BAFA?
Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin Juli, ich bin 20 Jahre alt und gehöre dem Kollektiv Rise Up for Solidarity an, die letztes Jahr eben die BAFA blockiert haben. Und das ist eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Das BAFA ist quasi dafür da, dass Kriegsgüter aus Deutschland in die ganze Welt gebracht werden, wie beispielsweise nach Syrien, in die Türkei. Und damit fördert Deutschland ganz klar die Kriege in diesen Regionen. Und wir haben halt gesagt, so nicht, das kann so nicht weitergehen, und es ist nicht okay, dass mit dem Tod so ein großes Geschäft gemacht wird, wie man bei Rheinmetall, ThyssenKrupp und so weiter und Heckler & Koch sehen kann, und haben halt deshalb in einer Aktion des zivilen Ungehorsams dieses Foyer dieser Behörde blockiert, um ein Zeichen zu setzen, dass kein Geschäft mehr mit dem Tod gemacht werden soll.
Genau, und jetzt hast du schon so ein paar Unternehmen auch genannt, ThyssenKrupp, Rheinmetall, Heckler und Koch. Das sind ja sozusagen die Einschläge gegen Unternehmen, die dafür bekannt sind, dass sie diese Waffen exportieren. Und jetzt hast du auch so ein paar Länder auch genannt, in die diese Waffen auch exportiert werden. Vielleicht kannst du noch mal, oder ich weiß nicht, ob du es weißt, ich frage einfach mal sozusagen auch ins Blaue hinein, hast du da eine Ahnung, inwieweit diese Anträge, die werden ja meistens ja durchgelassen und genehmigt, aber inwieweit eigentlich da eine Einschränkung stattfindet, dass diese Waffen halt nicht in Krisenregionen geschickt werden?
Ja, also eigentlich so gut wie gar keine. Es werden nur 0,8% der dort gestellten Anträge abgelehnt. Das ist so gut wie nichts. Das sind von, im Jahr 2017 waren das von 11.419 Anträgen nur 89, die abgelehnt wurden. Und das ist einfach zu wenig. Ich weiß nicht die Beweggründe, weshalb diese Anträge abgelehnt wurden. Allerdings ist das eine Quote, wo es tatsächlich auch einfach nur aufgrund von Formfehlern zur Ablehnung kommen kann. Diese 0,8% sind eigentlich nichts zu dem, was da über den Tisch geht an Waffen und an Millionen, die da gescheffelt werden.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die BAFA an sich gesprochen, über das BAFA. Ja, Entschuldigung, dass ich hier den falschen Artikel die ganze Zeit benutze. Das heißt natürlich das BAFA, also das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und jetzt wollen wir vielleicht mal so ein bisschen drüber sprechen, was da überhaupt letztes Jahr passiert ist und was da überhaupt geplant ist. Also geplant war, beziehungsweise was dann im Endeffekt passiert ist. Ihr habt ja dann an dem Morgen von dem 4.2. dann diese BAFA besetzt oder Teil wahrscheinlich der Menschen, die dann dort vor Ort waren. Und ja, genau, wie ist das denn so abgelaufen?
Ja, also wir haben uns im Vorhinein natürlich organisiert und sind dann an dem Tag selbst morgens früh dorthin, so ich glaube gegen 9 oder gegen 8.30 Uhr und sind dann eben dort in das Foyer einfach reingegangen und haben dort dann die Aufzüge blockiert und so weiter, dass halt der Fluss des dort Arbeitens gestört wurde, waren dort dann für einige Stunden mit Megafon, um eben Flyern, um unsere Meinung kundzutun. Auch vor dem BAFA waren einige solidarische Leute, die eben nicht mitblockiert haben, sondern nur draußen waren. Und nachdem wir dann diese Blockade beendet hatten, gegen Nachmittag oder gegen Mittag, wurde uns von der Polizei gesagt, dass wir friedlich zum Bahnhof laufen können und von dort aus dann nach Hause fahren können quasi. Und sind dann mit einer spontanen Demo durch Eschborn gelaufen, haben dort dann natürlich auch nochmal unsere Meinung gesagt und ganz klar gemacht, wofür wir am Ende da sind. Und
das heißt eigentlich, zu diesem Zeitpunkt war diese ganze Aktion relativ friedlich verlaufen?
Ja, also bis dahin kam es nur von Mitarbeitern der BAFA zu Angriffen auf die Aktivisti, also quasi ja die Leute, die dort gearbeitet haben, fanden das natürlich nicht so cool und haben teilweise auch körperlich Aktivisti angegangen. Allerdings lief es bis dahin eigentlich sehr friedlich. Abgesehen davon und dann, als wir am Bahnhof waren und schon in der S-Bahn drin waren, hat die Polizei angefangen, massiv Aktivisti körperlich anzugreifen, durch Schläge, durch Tritte. Es wurden dort auch schon Leute festgenommen, ohne Begründung zu geben. Und ja, das ging ungefähr 2,5 Stunden, bis dann die S-Bahn tatsächlich losfahren konnte und wir alle wieder zusammen waren. Ja, massiv mit Pfefferspray attackiert worden und mit Schlagstöcken und Schlägen und das war alles nicht so friedlich, aber es war eindeutig von der Seite der Polizei aus eskalierendes Verhalten.
Vielleicht auch hier nochmal an die ZuhörerInnen, die da draußen am Endgerät sitzen. Da gibt es auch ein interessantes Video von Medienkollektiv Frankfurt, was ich mir auch dann heute nochmal angeschaut habe. Da kann man nämlich so ein bisschen verfolgen, was da an diesem Tag passiert ist. Genau, zu finden einfach auf dem klassischen, wenn man es einfach eingibt, in ihrer klassischen Suchmaschine. Und jetzt aber nochmal vielleicht, jetzt hast du so ein bisschen von dieser Repression auch gesprochen. Vielleicht auch mal da als kritische Frage, ist es überhaupt deines Ansichts nach legitim, da die BAFA zu besetzen oder gäbe es nicht auch irgendwie andere Formen, da ja vorzugehen oder das auch publik zu machen, was da in dem BAFA passiert?
Ja, also selbstverständlich gibt es bestimmt andere Methoden, die auch vorher schon ausprobiert wurden, wie Demos machen, Kundgebung machen vor Konsulaten, vor Büros ja wichtiger Menschen, die da auch eben aktiv sind. Und es ist ja nicht irgendwie ein neues Thema, dass mit Militarisierung Geld gescheffelt wird und mit dem Tod Geld gemacht wird. Allerdings haben wir gemerkt, dass es einfach überhaupt gar nichts bringt. Also man rennt immer wieder vor eine Wand. Und ziviler Ungehorsam ist einfach eine Möglichkeit, friedlich zu sagen, hier bis hierhin und nicht weiter. Oder es ist eigentlich schon viel zu weit. Und einfach die Aufopferung der Aktivisti, sich mit ihren eigenen Körpern Repressionen auszusetzen für eine Sache, für die sie so sehr einstehen und an die sie so sehr manifestiert haben, dass es eben einfach nicht in Ordnung geht, mit so vielen Toten so viel Geld zu machen, ist das quasi der letzte Schritt, mit den eigenen Körpern zu blockieren, um quasi zu sagen, mir ist mein Körper so oder mir ist das Thema so wichtig, dass ich meinen Körper dafür einsetze, um eben zu meinem Ziel zu kommen. Und ich glaube, das haben wir dort sehr gut gezeigt, dass das friedlich und solidarisch funktionieren kann.
Ja, beim Thema Solidarität, Rise Up for Solidarity ist ja dann sozusagen diese Gruppe. Ist die dann jetzt sozusagen aus dieser Aktion entstanden oder jetzt im Nachhinein?
Also die Gruppe ist auf jeden Fall im Vorhinein entstanden. Wir haben uns ja vorher auch organisiert gemeinsam, sonst hätte das auch nicht so gut geklappt alles. Was jetzt auch im Thema auf Solidarität nochmal zu sprechen zu kommen, natürlich im Nachgang super wichtig war, dass wir uns auch vorher so gut vernetzt haben, dass wir eben jetzt im Nachhinein festgestellt haben, dass es super sinnvoll ist, sich so zu vernetzen, da man im Nachgang, falls dann Post kommt, was jetzt ja sehr oft der Fall war von Polizei, dass man eben da auch miteinander gegen kämpfen kann und da nicht alleine gelassen wird am Ende.
Hm. Und ja, und jetzt habe ich ja schon im Eingangstext erzählt, dass jetzt circa 30 Strafanträge vorgebracht worden sind von Hausfriedensbruch ist, soweit ich weiß, auch die Rede. Und da gab es jetzt aber heute auch schon auch einen ersten Prozess, beziehungsweise da ging es auch um was anderes. Kannst du vielleicht davon nochmal erzählen?
Genau, 30 Leute haben ungefähr Post bekommen, seien es jetzt Vorladungen oder Strafbefehle oder sonstige Post, die quasi Repressionen bedeuten für die Aktivisti. Genau, es geht von Hausfriedensbruch über Nötigung, Redelsführerinnenschaft bis hin zu Körperverletzung gegen Vollstreckungsbeamte. Und heute war der erste Prozess gegen einen Genossen, der angeklagt wurde mit dem Vorwurf Körperverletzung. Genau, aber man konnte ganz klar auf den Beweismitteln sehen, dass die Gewalt nicht von den Aktivisti ausging, sondern nur eine Reaktion auf die dort vorhandene Polizeigewalt war am Bahnhof. Und ja, genau, das Urteil ist auch dementsprechend ausgefallen. Ansonsten ja, gibt es halt viele, die jetzt Post bekommen haben wegen Hausfriedensbruch. Wir werden uns ganz klar dagegen wehren, Widersprüche einlegen, weil wir nicht der Meinung sind, dass man in einem Haus, was mit Krieg und Tod Geld macht, einen Frieden brechen kann. Da gibt es keinen Frieden, der zu brechen ist quasi. Und wir werden auch weiterhin die Prozesse solidarisch miteinander führen und uns nicht unterkriegen lassen, kleinkriegen lassen und vereinzeln lassen von den Einschüchterungsmaßnahmen, die jetzt von polizeilicher und staatlicher Seite auskommen.
Bevor ich da noch zu einer anderen Frage komme, die mir schon durch den Kopf schwirrt, werden wir jetzt nochmal, genau, das ist so ein bisschen den Prozess geschildert. kannst du vielleicht nochmal aus deiner subjektiven Wahrnehmung schildern, wie sich auch die Staatsanwaltschaft und vielleicht auch die Richter oder Richterin verhalten hat?
Also ich hatte nicht die Möglichkeit, die ganze Zeit dabei zu sein. Ich war nur am Ende kurz dabei. Aber man hatte schon das Gefühl, dass die Zeugen, die geladen waren, auch eigentlich, also das waren Polizeibeamte, die eben diese Situation auch nochmal geschildert haben aus ihrer Sicht, und dass die eigentlich auch sehr wenig Plan davon hatten, was sie jetzt eigentlich sagen wollen oder sollen, und eigentlich ziemlich schnell klar war, dass die Anwältin des Genossen da ganz klar bessere Argumente bringen konnte und auch sinnvollere Argumente bringen konnte. Genau.
Okay, und das heißt, das ist sozusagen dieses Urteil für ihn, ja, also er wurde sozusagen das Gerichtsurteil oder die Anzeige oder das Strafverfahren wurde sozusagen fallen gelassen. Das heißt, er hat jetzt auch gar keine Folgeschäden sozusagen davon zu tragen.
Also es wurde nicht komplett fallen gelassen, es wurde eingestellt nach Paragraph 153a. Das heißt, Einstellungen gegen Sozialstunden, was natürlich ja schade ist, dass es nicht fallen gelassen wurde, aber auch es hätte schlimmer kommen können mit diesem Vorwurf, aber die Beweismittel waren halt einfach eindeutig, dass es da keine Gewalt von Aktivistenseite aus gab, dass da trotzdem auf die Sozialstunden bestanden wurde, kann man damit erklären, dass eben versucht wird, politisch die Aktivisten einzuschüchtern. Und ja, genau. Davon werden wir uns aber nicht unterkriegen lassen, auf jeden Fall.
Und jetzt hast du vorhin so ein bisschen erzählt davon, ja, dass die Bar oder das BAFA dafür zuständig ist, auch mit Täter, sag ich mal, um das in deine Worte sozusagen auch zu übersetzen, dafür verantwortlich ist, um ja Waffenexporte zu fördern oder beziehungsweise dann in dem Fall auch zu genehmigen. Es ist ja schon so, dass ja die Politik sich damit ja brüstet, eigentlich oder damit auch versucht, gerade auch in Krisengebiete keine Rüstungsgüter hinzuschicken. Was ist deine Position dazu?
Ja, also man kann nicht verleugnen, dass deutsche Waffen in Krisen- und Kriegsgebieten zum Einsatz kommen, sei es in Mexiko, Kolumbien, Nordsyrien oder sogar im Jemen. Also die Waffen werden dorthin geschickt, ob das jetzt so publik gemacht wird oder nicht. Man findet diese Waffen dort und weiß auch, dass sie aus Deutschland dorthin geliefert werden. Und das ist ganz fatal, dass eben damit quasi, es wird immer gesagt, dass Deutschland das nicht macht oder ja, das wird immer so unter der Hand gemacht, aber Deutschland ist eben der viertgrößte Waffenexporteur der Welt und das ist für so ein kleines Land schon unfassbar viel. Und das kann man nicht leugnen und das ist einfach so und davon haben wir die Schnauze voll.
Und vielleicht auch hier nochmal als Information, da gab es ja natürlich auch in den letzten Jahren schon verschiedene Aktionen, also ein bekanntes Schlagwort ist dazu ja auch Rheinmetall entwaffnen, da ist auch die Hauptstelle oder verschiedene Stellen auch bundesweit verteilt natürlich, aber auch eine Hauptstelle von Rheinmetall entwaffnen ist in Kassel, wo es auch immer wieder Aktionen auch gab in den vergangenen Jahren. Und eine Schlagzeile, die ja besonders in den Medien zu finden war, war ja auch die Geschichte von Heckler und Koch mit dem G36-Gewehr, was in Mexiko dort ja eigentlich nur für bestimmte Bundesstaaten erlaubt wurde, dann aber auch durch eine Recherche von den öffentlichen Medien herauskam, dass da aber eigentlich auch ja Waffen dann in andere Bundesstaaten dort exportiert wurden und das natürlich maßgeblich auch von Heckler und Koch vorangetrieben wird. Mittlerweile ist es so, dass es da auch ein Gerichtsverfahren oder ja, ein Gerichtsverfahren gibt. Und dann habe ich jetzt letztens aufgegriffen, dass wohl auch Heckler und Koch auch ja finanziell wohl auch ziemlich schlecht dasteht.
Ja.
Kannst du vielleicht noch was dazu sagen?
Ja, also natürlich sorgen solche Skandale eben dafür, dass solche Firmen finanziell in schwierige Gewässer kommen. Allerdings sind das eben auch große Konzerne, die immer wieder auch vom Staat Hilfe bekommen oder von Privatpersonen Spenden oder sonst irgendwas bekommen, um eben genau dieses Geschäft weiterzuführen. Und es reicht nicht, dass diese Unternehmen jetzt vielleicht in finanziell schwierige Gewässer kommen, sondern es muss einfach aufgehört werden, solche Geschäfte zu machen mit Krisengebieten und mit kriegsführenden Mächten in den gewissen Ländern.
Was man natürlich auch hier dazu sagen muss, ist, dass natürlich da auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sehr eng auch mit der Wirtschaft ja zusammenarbeitet. Hast du da eine Einschätzung, inwieweit da die Zusammenwirkung läuft? Natürlich haben wir jetzt da die einzelnen Unternehmen auch genannt, die da auch maßgeblich mit verantwortlich sind, aber gibt es da noch andere Akteure?
Ich kann jetzt konkret gerade keine nennen, aber mit Sicherheit gibt es dort auch kleinere Akteure und quasi SchreibtischtäterInnen, die eben hinter ihren Schreibtischen sitzen und damit Geld scheffeln, aber eigentlich, ich glaube, sich auch teilweise gar nicht so bewusst sind, was sie da überhaupt tun oder das ausblenden möchten, solange eben dadurch Geld auf ihr Konto fließt.
Ja, und bevor wir sozusagen noch in die letzte Fragerunde kommen, würde ich noch ganz kurz noch ein Musikstück spielen. Ja, ihr seid natürlich hier immer noch beim Polytopia Magazin, jeden Mittwoch hier um 16 Uhr auf Radio X 91.8. Und wir haben uns vorher ABS Magazin genannt und ja, ABS Magazin gibt es so nicht mehr und auch unsere Website ist gerade down, falls ihr euch wundert. Normalerweise dort wird auch unsere Sendung hochgeladen. Wir sind aber dabei, uns eine neue Website dann zu basteln und sobald die online ist, werden wir euch dann informieren. Dort können dann nämlich auch dann die Sendungen normalerweise nachgehört werden. Und ansonsten, falls ihr die Sendung verpasst habt, dann wird auch diese Sendung nachzuhören sein auf Radio X Plus 7. Das ist hier die Mediathek auf Radio X. Dort sind dann die Sendungen, wenn die SendungmacherInnen hier wollen, dass die Sendung nachgehört wird, kann die dann dort für 7 Tage aufgerufen werden. Genau. Ich glaube, ich habe mich selber am Anfang noch gar nicht vorgestellt, nämlich für euch am Mikrofon, das ist nämlich der Andi. Und wir sprechen nämlich hier gerade mit Juli von Rise Up for Solidarity über die Aktion vom 4.2.2020, also letztes Jahr, vor circa einem Jahr. Da gab es eine Aktion beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, was die Anträge von Waffenexporten ja durchlässt, sage ich mal, beziehungsweise genehmigt. Und da gab es eine Aktion letztes Jahr mit ca. 100 Menschen, die dort das Foyer und den Vorraum beziehungsweise auch vor dem Amt, was in Eschborn liegt, besetzt haben. Ja, und im Zuge dessen gab es dann auch gab es Repressionen gegenüber auch den Aktivisten und jetzt gab es einen ersten Prozess, der heute, ja, muss man sagen, positiv ausgegangen ist. Und ich unterhalte mich hier mit Juli und wir haben so ein bisschen jetzt in den letzten 20 Minuten das aufgearbeitet, was so in den letzten, ja, während der Aktion passiert ist und auch beziehungsweise was da vor euch liegt mit den ganzen Prozessen. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was die nächsten Schritte sind, was die nächsten Aktionen sind und auch was die nächsten Prozesstage angeht.
Ja, gerne. Also wir haben noch 3 Prozesse vor uns, von denen wir bisher den Termin wissen. Der nächste ist am 12.05. Und die anderen beiden sind dann auch im Mai. Ich muss gerade das Datum noch raussuchen. Aber genau, wir werden an jedem Prozesstag vor Ort sein und ja supporten, wie wir nur können. Einfach damit wir zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, dass wir solidarisch miteinander stehen und ja eben uns nicht vereinzeln lassen irgendwie.
Genau. Und vielleicht kannst du auch noch mal nennen, wo man auch vielleicht euch finden kann, beziehungsweise wie man auch an Informationen vielleicht auch über die BAFA bekommen können oder beziehungsweise wie man vielleicht auch euch unterstützen kann.
Ja, genau. Also man findet uns auf Instagram und auf Twitter unter Rise Up for Solidarity. Und ansonsten kann man ja, dort uns folgen, bei Fragen oder vielleicht selber Post bekommen, irgendwie kann man uns dort auch schreiben. Und ja, wir versuchen einfach solidarisch miteinander gegen diese Repression zu kämpfen. Und wenn man Informationen über die BAFA möchte, kann man sich einerseits natürlich das Video anschauen vom Medienkollektiv, auf YouTube einfach zu der Aktion. Das heißt, Krieg beginnt hier. Und ja, ansonsten gibt es sehr viele Artikel, Zeitungsartikel und so weiter über das BAFA, wo auch gezeigt wird, was dort eigentlich abgeht.
Ja, da fand ich auch in der Tat in meiner vorherigen Recherche, bevor wir hier diese Sendung gestartet haben, habe ich einen interessanten Artikel auf Wikipedia einfach gefunden. Da muss man einfach nur eingeben, Waffenexporte in Deutschland, und da werden einfach alle Waffenexporte, die da in den letzten Jahren stattgefunden haben, seit Jahrzehnten, werden dort aufgelistet und auch die Länder, in was für Waffen und welche Waffen da exportiert werden. Das ist ziemlich interessant, das kann ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen, das sich einfach mal anzuschauen, was da überhaupt im Einzelnen passiert.
Ja, ich habe die anderen Prozesstermine gefunden. Am 12.05. ist der nächste und dann 5 Tage später am 17.05. und am 31.05. Das sind die Termine, die wir bisher, von denen wir wissen und wo ja, wir dabei sein werden mit Kundgebungen und laut sein werden und dabei sein werden und vor Ort die Betroffenen unterstützen werden.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du, ja, was heißt hier, sozusagen am Telefon warst und uns hier das Interview geben konntest. Vielen Dank, Juli von Rise Up für Rojava. Dankeschön.
Sehr gerne. Es war sehr schön. Tschüss.
Tschüss. Das Politopia-Magazin jeden Mittwoch hier um 16 Uhr auf Radio X 91.8 zu finden. Und falls ihr die Sendung nachhören wollt, dann auf Radio X Plus 7 Tage dann verfügbar. Und falls ihr nicht den 28.04. habt, dann hört ihr wahrscheinlich jetzt gerade die Wiederholung. Und wir haben eben gerade mit Juli von Rise Up for Solidarity gesprochen über die Aktion, die letztes Jahr am 4.2.2020 stattgefunden hat. Und zwar die Aktion im Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, was die Anträge für Waffenexporte in Deutschland genehmigt. Genau, und wir wollen jetzt zu einem ganz anderen Thema kommen und ich hoffe, ich finde hier überhaupt die Brücke dazu. Und zwar nämlich, der Vincent hat auch schon hier mal Sendungen gemacht, der war mal hier im Radio X, war der mal Praktikant und hat jetzt eine Sendung vorbereitet, die schon vielleicht schon so ein paar Monate in der Pipeline sozusagen liegt. Und heute ist sozusagen die Premiere von seiner Sendung beziehungsweise von seinem Bericht hier. Und zwar geht es in dem Fall nämlich um feministische, ethische Pornos. Und er hat nämlich dazu Paulita Pappel interviewt. Und genau, vielen Dank, Vincent, dass du uns diesen Beitrag geben konntest. Und wir fangen einfach direkt an.
Paulita Pappel, du bist Mitbegründerin von diversen Pornografie-Plattformen, unter anderem Lustery und Tatwerk, außerdem Kuratorin des Pornfilmfestivals in Berlin, Bloggerin, Produzentin von Videos, Podcasts und bestimmt noch viel im anderen, so wie ich den Eindruck bekommen habe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank.
Erzähl doch mal was über deine Projekte, insbesondere die Webseiten und vor allem die Ideologie, die dahinter steht, interessiert mich sehr.
Ja, also ich bin ja seit 10 Jahren ungefähr in der Sexindustrie sozusagen, habe als Darstellerin angefangen und habe dann aber schnell mehr hinter den Kulissen agiert, weil ich einfach ein bisschen ein Control-Freak bin und deswegen kommen ja Produktionen irgendwie sehr gut gelegen. Die Ideologie dahinter ist eigentlich natürlich meine persönliche Ideologie. Ich bin ja Feministin, schon immer gewesen. daher stellt für mich und dementsprechend auch hinter all meinen Projekten eben diese, also für mich ist eine feministische Perspektive eben, dass man die Machtverhältnisse in der Gesellschaft analysiert, auf der Basis von Geschlecht, aber natürlich auch auf andere Diskriminierungsachsen wie ethnische Herkunft oder Klasse. Und mich interessiert natürlich vor allem, wie sich das alles auf Sexualität auswirkt. Das heißt, in meinen Projekten versuche ich eben Antworten zu finden oder vielleicht neue Fragen zu stellen zu diesem Thema.
Und dadurch, dass du diese Aspekte in deine Arbeit einbaust, würdest du sagen, dass das auch zu einem gewissen Grad Aktivismus ist oder bedienst du einfach nur eine Nische?
Ich verstehe das als Aktivismus. Ist natürlich kann man so oder so beurteilen, denke ich. Das überlasse ich auch den anderen. Aber für mich ist das tatsächlich Teil meiner feministischen Praxis. Und ich erhoffe mir dabei, eine Wirkung zu haben oder einen Einfluss zu haben auf die Gesellschaft tatsächlich.
Um nochmal genau darauf einzugehen, die Seiten, die ich genannt habe, Lustry und Hardwerk, was genau machst du da?
Genau, so bei Lustry ist es so, das ist eine Plattform, wo Paare aus der ganzen Welt ihre Sexvideos teilen können. Ich nenne das gerne dokumentarische Porno, weil ich benutze ja gerne die Begrifflichkeiten vom Film. Und im Film gibt's ja Spielfilme und dokumentarische Filme. Und ich finde, genauso gut kann man eben auch von Spielporno und dokumentarische Porno sprechen. Bei Lustry ist das eben so, da gibt's keine Drehbücher, keine Charakter, keine Kulissen, sondern das sind echte Menschen, die haben eine Beziehung zueinander und die fangen eben diese Beziehung auf in der sexuellen Ebene sozusagen. Das heißt, da wird einfach dokumentiert, was tatsächlich in dem Sexleben von den Menschen in der Realität passiert. Bei Hardwerk wiederum ist ganz was ganz anderes. Da würde ich sagen, ist eher so Spielporno, wobei die Sexszenen auch sehr, viel mehr dokumentarischen Ansatz haben als vielleicht bei anderen Porno-Plattformen. Aber das sind eher größere Produktionen mit mehreren Menschen und zum Teil auch mit Kostüm und Maske und Szenenbild und bla bla bla. Und das sind Gangbangs.
Ah, und auch mit einem feministischen Hauch, oder?
Ich würde sagen, ja. Für mich ist es witzig, weil sehr oft, wenn ich sage, ich mache feministische Gangbangs, dann denken die Menschen, das ist ein Mann, der von ganz vielen Frauen irgendwie ausgenutzt wird. Weil ich glaube, wenn man das Wort Gangbang hört, das ist so ein bisschen, das ist sehr beladen, glaube ich. Und man denkt sofort eben an dieser Dynamik von einem Mensch, normalerweise eine Frau steht in der Mitte und ganz viele Männer bedienen sich an ihr. Ich sehe das ganz anders. Die Art und Weise, wie ich eben meinen Feminismus sozusagen in diesen Genre reinbringe, ist, dass ich sage, nein, bis jetzt ist es tatsächlich immer eine Frau sozusagen im Center und es sind mehrere Männer, die mit ihr Sex haben. Aber ich würde wiederum sagen, dass die Männer sie bedienen. Und die Szenarien und die Dynamiken, die wir dann ausspielen, sind sehr, sehr nah maßgeschneidert, sage ich jetzt mal, an die Wünsche und Vorlieben von der Person im Zentrum, die bis jetzt immer eine Frau war.
Also von dem Darsteller dann auch spezifisch?
Ja, es ist so. Nämlich wir schicken alle Darsteller und Darstellerinnen eine Liste von Sexualpraktiken und sie sollen das ausfüllen, sagen, worauf sie stehen, was sie mögen, was sie nicht mögen. Dann auf der Basis von diesen Listen versuchen wir natürlich Konstellationen von Menschen zu finden, die gut zueinander passen und schaffen sozusagen ein Szenarium, einen Rahmen, wo eben das, also diese Vorgaben von denen halt ausgelebt werden können.
Und bei so einem Dreh, also ich weiß, in eurer Branche spielt Scham wahrscheinlich eine viel geringere Rolle als jetzt beim Rest der Gesellschaft, aber geht da jeder komplett offen einfach mit dem Thema um? Spielt Scham da gar keine Rolle oder wie macht ihr das, dass die Leute sich da wohlfühlen auch?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil Scham ist für mich ein wichtiges Thema tatsächlich. Ich glaube, dass Scham sehr oft in Sexualität allgemein eine sehr große Rolle spielt, aufgrund der Gesellschaft, die uns sehr viel Schuld und Scham gegenüber unseren eigenen Körpern und Sexualität irgendwie beibringt. Ich würde sagen, dass generell im Porno oder im Porno-Kontext Scham am wenigsten eine Rolle spielt, wenn man das vergleicht, wie gesagt, mit anderen Lebensbereichen. Und ich glaube, sehr dezidiert und explizit und bewusst ist das so, dass Scham irgendwie davon weggelassen wird, weil Kommunikation an erster Stelle steht. Es ist nämlich so, also jetzt ganz konkret am Beispiel von einem Drehtag erzählt, wie gesagt, die Gespräche darüber, was für ein Setting das ist, passieren schon davor, aber am Drehtag selbst, bevor die Sexszene losgeht, setzen sich alle Darsteller und Darstellerinnen zusammen und reden total explizit darüber, was sie mögen, was sie nicht mögen. Und sie werden total ermuntert, irgendwie wirklich aufs Detail zu gehen. Also wirklich so, okay, ich mag total gerne, weiß ich nicht, gebissen werden, aber nicht so hart und gerne an den Haaren gezogen, aber bitte nicht an die Spitze der Haaren, sondern nah am Kopf. Also es ist wirklich sehr, da kann man sich total viel lernen für den Privatleben. Irgendwie, wie man über Sex überhaupt redet mit dem Partner oder der Partnerin. Genau, ich glaube, durch diese Gespräche und diese Offenheit, die etabliert wird, als Muss und als Teil der Arbeit, ich glaube, somit schafft man das, dass jeder Mensch, auch wenn jeder bringt, sage ich jetzt mal, mit sich ein Stück Scham und Belastung und so weiter vom Leben, aber ich glaube, mein Anspruch ist eben, einen Rahmen zu schaffen, wo die Menschen sich so wohl wie möglich fühlen und wo sie wissen, sie können jederzeit immer sagen, was denen gerade vielleicht nicht passt oder was sie anders wünschen oder was denen besonders Spaß machen würde. Genau, das ist wichtig.
Wenn wir dann schon beim Thema Scham sind, das spielt ja auch beim Konsum bei vielen Leuten eine große Rolle. Und ja, ihr da eher offener mit umgeht, wie würdest du sagen, was muss sich in der Gesellschaft ändern, damit generell offener mit dem Thema Sex umgegangen wird?
Ich würde sagen, Aufklärung. Ganz großes Wort, aber sehr, sehr wichtig. Nicht nur in den Schulen, also da auf jeden Fall sowieso, aber generell. Ich glaube, wenn man über Sexualität redet, ist oft die Rede von Biologie oder Biologisches oder halt von ja, Krankheiten. Und sehr wenig geht es um Lust. Und ich denke, dass der Diskurs über Sexualität in der Gesellschaft müsste sich dahingehend ändern, damit wir alle einen offeneren Umgang damit finden, dass das Lust im Zentrum gestellt wird und dass wir über Sex reden nicht nur, man kann natürlich auch über Verhütungsmethoden und Krankheit und so weiter, das gehört auch dazu, aber dass wir in erster Linie Sex als was verstehen, was Menschen machen, um auch Spaß zu haben und aus sehr vielen verschiedenen Gründen, aber eben nicht nur um Kinder zu bekommen.
Deine Seiten sind jetzt kostenpflichtig, soweit ich das verstanden habe. Inwiefern würdest du sagen, unterscheiden sich deine Produktionen von Pornografie, die man kostenlos im Internet findet?
Ich würde sagen, wir bieten Qualität an, in erster Linie. Das heißt, auf unseren Plattformen findet Mann oder Frau eine kuratierte Auswahl. Das heißt, wenn du auf eine Umsonst-Plattform gehst, dann hast du Millionen von Videos und musst dich erstmal da durchwuschen und suchen und hast total viel unangenehme Werbung, die dich ins Auge springt, bis du irgendwie was findest, was dir gefällt. Wenn du auf eine Plattform gehst, wo du dafür zahlst, dann weißt du, okay, zum Beispiel im Fall von Lustry hier sind Videos von Paaren. Und du weißt, das ist, was du da finden wirst. Ohne Werbung, ohne komisches Zeug, sondern einfach eine kuratierte Selektion mit Qualität. Oder auf Hardwerk, dann findest du eben Gangbars. Und eben diese Qualität und diese Kuration ist, finde ich, für den Konsumenten halt total gut, weil du, ja, eben, ne, genau, du zahlst einfach für das Produkt und du weißt, was du bekommst. So. Und natürlich kommt auch dazu, dass du weißt, die Produktionsbedingungen waren ethisch und das Material ist eben nicht geklaut, sondern du zahlst ja dafür und dieses Geld kommt auch den Produzenten und den Darstellerinnen und so weiter zugute.
Würdest du sagen, dass es also einfach grundsätzlich besser ist, wenn man für pornografische Inhalte bezahlt?
Auf jeden Fall. Ich finde, man soll immer für Pornos zahlen, genauso wie man für andere Sachen auch zahlen sollte, für Musik, für Filme und so weiter. Wenn man Sachen nur umsonst konsumiert, dann unterstützt man eben nicht die Branche. Und eben damit, wenn man möchte, dass der Content, den einem gefällt, generiert wird, dann sollte man auch dafür zahlen, damit die Leute, die das machen, das weiter produzieren können. Und ich finde, wenn man hängt davon ab, was man jetzt konkret mag, gerade wenn man denkt, dass es wichtig ist, dass in den Pornos auch Diversität von Körpern und Sexualitäten und Sexualpraktiken gibt, dann ist es wichtig, das zu fördern.
Ja, das ist ja generell ein Thema auch bei anderen Branchen. Also ich komme ja aus dem Journalismus, wo es auch ewig darum geht, wie im Internet verschiedene Bezahlmodelle angewandt werden. Ihr macht das jetzt mit einem Abo-Modell, oder? Man meldet sich an und zahlt monatlich.
Genau, wir haben monatlich, beziehungsweise bei Lustry ist es so, du kannst einen monatlichen Abo nehmen, das kannst du entweder für einen Monat oder drei oder ein ganzes Jahr im Voraus zahlen und dann wird es natürlich günstiger. genau, bei Hardwerk ist es so, du kannst einzelne Filme kaufen. Haben wir das witzigerweise auch immer wieder gefragt beim Journalismus, weil viele, viele Zeitungen haben ja jetzt bezahlte Sektionen. Ne? Und es ist schwierig wahrscheinlich. Ne? Aber wiederum, es gibt ja andere Publikationen, die mit Werbung sich dann wiederum finanzieren. Ne? Und man zahlt dann, um eben keine Werbung zu sehen. Das ist eigentlich ähnlich, glaube ich. Und wir haben mit ähnlichen Sachen zu kämpfen. Wiederum, das Problem bei Pornografie ist ja, dass wir sonst nirgendwo werben. Also wir selber können ja unseren Produkt nirgendwo werben. Genau, und damit sind uns total viele ja, mögliche Punkte, wo wir unsere Kundschaft oder das Publikum erreichen, total verwehrt.
Das ist auch eine Sache, bei der ich mal denke, dass du gesellschaftlich ein anderes Idealbild hast, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde Pornografie in der Gesellschaft oder eines der größten Probleme, die ich finde, also nicht nur ich, wir alle in der Branche, ist eben das Stigma. Und die Gesetzeslage und Gesetzesgebung, das ist total, das stellt uns wirklich sehr, sehr viele Barrieren. immer unter dem Prätext, sage ich jetzt mal so, die Kinder, wer denkt an die Kinder, wird sehr gerne mit dem Wort rumgeworfen, weil das sehr schnell Panik generiert und alle sich sehr unwohl fühlen und denken sich so, ja, ein bisschen sollte alles verboten werden und hinter Gittern sein. Und das ist ein Riesenproblem, weil das fördert natürlich, dass die Menschen die Sachen dann eben durch die Hintertür machen und eben nicht in Deutschland, sondern in Zypern oder sonst wo ihren Servus haben. Und das ist problematisch. Und ich denke, wenn man wirklich ernsthaft denkt, dass Pornografie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, besser sein sollte, also diverser, dann müsste man das fördern und nicht verbieten.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt auf den Pfad erst gekommen von ethischer Pornografie durch so Stigmas quasi, wo es darum geht, dass da teilweise Menschenhandel betrieben wird oder was, also die krassesten Beispiele eigentlich durch irgendwie Dokumentation. Würdest du ja sowas eher verurteilen oder wenn es halt Leute auch in die Richtung führt, hat es vielleicht auch seinen Sinn? Wie stehst du zu so Sachen?
Also ich glaube, in der Gesellschaft gibt es, wie du sagst, eben diese Idee, dass alles, was Sexarbeit ist, sehr nahe ist an Kriminalität und Menschen werden da gezwungen und so weiter. Ich finde diese Herangehensweise sehr problematisch, weil es führt dazu, dass Menschen bevormundet werden und vor allem, es bedient eben dieses Bild von der Frau als Opfer, als immer Opfer. Wenn eine Frau ihre Sexualität frei auslebt, das ist irgendwie undenkbar so, dass eine Frau um Gottes Willen wegen Sex oder wegen Geld Sex haben würde, passt eben nicht mit dem Bild von Frau, was wir in der Gesellschaft haben. Nämlich Frauen haben Sex, um Kinder zu haben, um Sicherheit, Beziehung, Ehe, whatever. So alles bloß nicht um Spaß und geschweige um Gottes Willen um Geld. Das ist einfach eine Lüge. So. Und wie gesagt, es ist einfach sexistisch. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass man unterscheidet zwischen Pornografie oder Sexarbeit und, ne, was du gerade gesagt hast, ne, schreckliche Sachen wie Menschenhandeln oder wie Ausbeutung von Menschen oder Machtausnutzung und so weiter. Das ist schrecklich und das würde ich niemals im Leben relativieren wollen. Aber das hat mit Pornografie nichts zu tun. Und dafür gibt's ja auch Gesetze. Also gegen Menschenhandel gibt's Gesetze, die gelten für alle möglichen Branchen, wo es eben, ne, und das ist die Pflege, das ist Textilbranche, es gibt viele Branchen, die ein riesiges Problem damit haben, gerade in Europa. Aber die Art und Weise, wie das in den Medien oft dargestellt wird, ist tendenziös und entspricht nicht der Realität.
Unabhängig davon oder darüber hinaus, was würdest du sagen, gibt's denn für Probleme in der Branche?
Ich persönlich würde sagen, dass die größten Probleme eben wirklich dieses Stigma ist. Und ich habe schon gesagt, aber die Tatsache, dass zum Beispiel ich mit meinem Produkt kann viele, viele Anbieter, die sonst für jeden Business irgendwie mir zur Verfügung stellen würden, wie sowas Einfaches wie ein Payment Provider, wie PayPal, was mittlerweile alle nutzen, oder ne, ein Bankkonto, sag ich jetzt mal so, das Nötigste, um irgendwie eine Firma zu gründen. Vieles davon bleibt uns gesperrt oder es ist total prekär. Also ich mache zum Beispiel ein Konto auf irgendwo und habe die Angst, dass jederzeit auf einmal die Bank entscheiden kann, sie kündigen mir den Konto, weil sie das jetzt doch nicht gut für ihren Image finden. Oder wir machen Werbung zum Beispiel auf bestimmten Plattformen und dann auf einmal starten, das war zum Beispiel letztes Jahr so mit Reddit, wir hatten da Werbung angeschaltet und da kam eine richtig große Menge von unserem Traffic davon und da kann man sogar die Werbung ganz spezifisch auf Subreddits, ne, zielen, die tatsächlich plus 18 sind und trotzdem hat Reddit auf einmal von heute auf morgen entschieden, wir wollen keine Werbung mehr von Adult Industry. Das heißt, von einem Tag zum anderen ist uns eine riesige Quelle weggeblasen worden. So. Und solche Hindernisse führen dazu, dass man eben dann pragmatisch arbeiten muss und irgendwie nicht die Chance hat, ein bisschen mehr innovativer zu sein, Sachen auszuprobieren, was eben die Branche total viel bereichern würde.
Wie schon gesagt, du organisierst und kuratierst auch das Pornfilmfestival in Berlin. Das kann ich mir so vorstellen wie jedes andere Filmfestival, dass da in Kinos Filme gezeigt werden und man guckt sich über einen Tag verschiedene Vorstellungen an.
Genau so ist es, und zwar im Kino Movimento in Kreuzberg, das älteste funktionierende Kino in Deutschland, oder gerade nicht wegen Pandemie, aber sonst, und auch im Babylon Kreuzberg. Und zwar ist das so, dass unser Programm ist nicht nur Pornos. über die Hälfte des Programms sind Filme, die können Dokumentarfilme, Spielfilme, Kurzexperimentalfilme sein, die sich mit dem Thema Sex, Sexualität, aber auch Feminismus und Bodypolitik und im weitesten Sinne alles, was so um das Thema Sex zu tun hat, irgendwie auseinandersetzen. Genau, es ist ein ganz normaler Filmfestival. Man kann sich die Tickets kaufen und dann ist man im Kino. Es gibt immer eine Anmoderation. Wir versuchen, dass so viele Filmemacher, Filmemacherinnen und Darsteller, Darstellerinnen wie möglich da sind, weil wir wollen gerne, dass die Leute ins Gespräch kommen. Wir finden das total wichtig, da ein Ort, ein physischer Ort zu schaffen, wo Menschen offen über Sexualität reden und auch mit den Menschen in den Filmen oder hinter den Kulissen auch reden können, damit eben auch diese Berührungsängste auch abgebaut werden.
Aber auf rein inhaltlicher Ebene, ich meine, bei einem Porno geht's ja schon unter anderem darum, Leute zu stimulieren, würde ich mal sagen. Aber wenn du sagst, da werden auch Pornos gezeigt, würdest du sagen, man kann das dann auch als Kunst bezeichnen? Oder wie seht ihr das?
Ja, unterschiedlich. Ich finde, Pornos können Kunst sein, müssen aber nicht, genauso wie Film, ne, das Medium Film generell auch Kunst sein kann, aber ich finde nicht, dass jede fernsehromantische Komödie im Fernsehen irgendwie Kunst sei, ne? Und wir zeigen, wie gesagt, eben, wir versuchen so divers wie möglich zu sein, auch in den Art von Filmgenres und in den Art von Pornogenres, die wir zeigen. Und wir haben sehr viele Filme, die sich selbst vielleicht als Kunst definieren. Und darüber kann man dann wiederum sprechen, ob man das jetzt als Kunst oder nicht Kunst empfindet. Uns ist wichtig, eben, dass es eine Vielfalt dargestellt wird. Eben von, ne, von Film, Filmgenres, Körper, Sexualitäten, Sexualpraktiken. Und es ist interessant, dass du sagst, das stimmt. Ich glaube, wenn man an Pornos denkt, denkt man so, man guckt alleine zu Hause vor dem Computer, am besten im dunklen Zimmer und macht den Computer auch ganz schnell zu, wenn man fertig ist. So. Und ich glaube, diese Erfahrung Pornos im Kino zu gucken mit 100 Menschen, ist total befreiend, weil es geht nicht in erster Linie, dass ich masturbiere oder eine schnelle sexuelle, ne, Gratifikation bekomme, sondern es ist was ganz anderes irgendwie. Es ist eine gesellschaftliche, ne, Unternehmen irgendwie, was für mich eben total befreiend ist. Und ich sehe auch, dadurch, dass man mit anderen Menschen da ist, man spürt, wenn man im Kino sitzt, spürt man ja auch die Stimmung und die Energie von anderen Menschen. Und ich finde, das ist total inspirierend, irgendwie, auf eine, nicht nur auf eine sexuelle Ebene, auf eine Lebensebene fast so.
Ist da irgendwas geplant für die Zukunft aktuell?
Ja, das war leider so, dass wir letztes Jahr, wir haben trotzdem das Festival stattfinden lassen, aber natürlich unter sehr strenge Corona-Maßnahmen. Das war ganz anders wie sonst. Sonst haben wir volle Kinos ausverkauft. Die Massen müssen sich irgendwie drängeln in den Sälen. Diesmal waren die Kinos auch alle ausverkauft. Natürlich dürften dann nur 20 Menschen höchstens rein mit dem Abstand und so. Trotzdem war es schön, das zu machen und ein Zeichen zu setzen und sagen, okay, das Leben geht weiter und der Sex geht auch irgendwie weiter trotz den Umständen. Dieses Jahr, jetzt planen wir und hoffen, dass wir im Oktober tatsächlich das Festival stattfinden lassen können, wie gehabt. Wissen tun wir es natürlich nicht. Niemand weiß ja genau, oder ich weiß auf jeden Fall nicht genau, was passieren wird im Oktober. Aber wir versuchen, das so zu machen. Wir haben letztes Jahr auch noch zusätzlich zu dem im Kinoprogramm, haben wir einen Teil des Programms auch online gestellt, nach dem Festival, für eine Woche. Und dieses Jahr planen wir auch nach dem in Real Life Festival, wenn der denn stattfinden kann, auch trotzdem ein Teil des Programms online zu stehen, international.
Ja, danach werde ich auf jeden Fall dann mal gucken, wenn es soweit ist.
Ja, du bist herzlich eingeladen.
Ansonsten Lustery habe ich mir die letzten Tage auch mal angeguckt und das gefällt mir auch sehr. Also das kann ich nur empfehlen. Und jeder, der sich hier irgendwie angesprochen fühlt in dem, worüber wir gesprochen haben, kann sich ja auch noch näher mit deinen anderen Projekten beschäftigen. Gibt es irgendwas, was sonst noch ansteht oder was du empfehlen möchtest?
Vieles. Lass mich kurz sammeln. Ja, ich glaube, ich würde wirklich den Menschen allen empfehlen, das ist vielleicht ein bisschen breit gefächert, aber such weiter. So, wenn man Porno googelt, findet man natürlich nicht alles, was Porno ist. Ich glaube, viele Menschen sagen immer, Porno sieht alles gleich. Das stimmt gar nicht. Pornos sind so unterschiedlich. Nehmt euch die Zeit, ein bisschen weiter zu suchen und versuchen, frei von Scham und Schuldgefühle zu gucken, okay, was mag ich nicht. Ich glaube, viele Menschen, also ich habe in meiner Karriere irgendwie viele Menschen getroffen, die dachten so, ich mag keine Pornos. Und die dann doch aber ein bisschen, oder zum Beispiel beim Pornfilm, was die aber geguckt haben und dann Sachen entdeckt haben, die und gesagt haben, okay, ich hätte nie gedacht, dass mir das gefällt und das tut's. Und jetzt habe ich für mich irgendwie was entdeckt, was ich dann wiederum entweder alleine genieße oder vielleicht mit meinem Partner oder Partnerin erforschen kann. Deswegen, ja, guck ein bisschen weiter und versuch mit einem offenen Geist und Körper irgendwie Pornos näher zu kommen.
Alles klar, vielen Dank, Paulita Pappel, für das Gespräch.
Ich danke dir vielmals, Vincent.
Ja, und das war nämlich hier das Interview mit Paulita Pappel und Vincent hat das Gespräch geführt. Da ging es um feministische, ethische Pornos, die Paulita Pappel auch unter anderem produziert. Genau, und in dem ersten Teil unserer Sendung hier vom Politopia Magazin haben wir mit Juli von Rise Up for Solidarity gesprochen und wir haben über die Aktion vom letzten Jahr am 4.2.2020 gesprochen. Da gab es eine Aktion am Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das in Eschborn liegt, welches die Militärexporte, Waffenexporte in Deutschland ja genehmigt bzw. die Anträge ja bearbeitet. Und falls ihr diese Sendung nachhören wollt, dann könnt ihr das machen auf Radio Explosiven. Das wird dann im Verlaufe des Abends dann hochgeladen, beziehungsweise wird das dann online gestellt. Und genau, für euch am Mikrofon war der Andi. Hier geht es weiter mit Virusmusik. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonnentag sozusagen, und macht es euch gut. Bis bald.